Triggerwarnung. Bevor wir beginnen, diese Folge behandelt sexuelle Gewalt im Internet und digitale Übergriffe. Wenn dich das Thema belastet oder eigene Erfahrungen berührt, hör nur weiter, wenn es sich für dich okay anfühlt.
Und wir alle kennen eine Frau, die betroffen ist, sei es im digitalen Raum oder halt im echten Leben, die mal sexualisierte Gewalt erlebt hat. Aber wenn man mit den Männern spricht, niemand kennt jemanden, der das schon mal gemacht hat.
Aber für uns war es halt trotzdem sehr wichtig, dass wir diesen Schritt machen, die Anzeige machen, dass wir gehandelt haben. Und die Hoffnung ist, dass irgendwann das System sich ändern wird, dass sicher etwas passiert bei so einem Fall.
Frauen, die müssen halt einfach nicht so viel posten oder sich nicht so viel zeigen. Und ich glaube, da sind wir in einer Tendenz drin. Wenn wir dieses Argument stärker werden lassen, dann wird es extrem gefährlich, weil wir die Frauen wieder aus den öffentlichen Räumen rausdrängen.
Definitiv die Anzeige machen.
Es ist wie beim Wolf im Schafspelz. Der Täter liegt neben dir im Bett. Du lebst seit Jahren mit deinem Mann zusammen, dann stellst du plötzlich fest, er hat dich heimlich fotografiert, die Bilder mit einer Software bearbeitet, daraus Pornobilder oder sogar Pornovideos erstellt und diese dann weiterverbreitet. Klingt wie ein billiger Hollywood-Film? Schön wär's. Genau das ist einem prominenten Paar in Deutschland passiert. Die Geschichte dominierte auch bei uns monatelang die Schlagzeilen. Besonders verstörend, der Mann galt als lustig, reflektiert und progressiv. Und noch verstörender, es handelt sich keineswegs um einen Einzelfall. Solche Deepfakes gibt es auch in der Schweiz und sie sind deutlich weiter verbreitet, als viele annehmen. Das hat eine große Recherche des Tagesanzeigers gezeigt. Die Journalistinnen und Journalisten deckten einen Telegram-Kanal auf dem Deepfakes erstellt, diskutiert und ausgetauscht wurden. Ich freue mich sehr, heute eine der Autorinnen dieser Recherche Barock und Randale begrüßen zu dürfen und bin gespannt auf ihre Geschichte. Herzlich willkommen, Silvana Schreier.
Hallo Katharina.
Und ich freue mich ebenso auf unsere zweite Gästin, Faye Leonie. Sie ist erfolgreiche Content-Kreatorin, erreicht zehntausende Menschen mit ihren Tanzvideos und studiert Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Zürich. Faye wurde selbst Opfer von Deepfakes und wehrt sich öffentlich gegen digitale Erniedrigung und Gewalt im Netz. Umso schöner, dass sie trotz Prüfungsstress den Weg zu uns ins Studio gefunden hat. Herzlich willkommen, Faye.
Hallo.
Ich würde für heute versuchen, mit euch alles mal ein bisschen aufzudröseln und zu gucken, wie wir in der Schweiz hier stehen. Also ich habe mir für die Recherche auch die Leserkommentare angeschaut und die sind oft kritisch und ich merke, hey, die finden das Thema schon irgendwie krass und wichtig, wollen natürlich nicht, dass selber von ihnen Deepfake hergestellt wird, ja, aber irgendwie kommt dann auch immer, ja, aber man kann ja auch einfach ausmachen, das ist ja nur digital, das ist ja jetzt nicht sexuelle Nötigung oder so. Ist es so einfach, den Computer auszustellen und abzuschalten, wenn sowas im Netz passiert?
Ich glaube, das ist definitiv nicht so einfach. Wir alle benutzen unsere Handys oder unsere Computer täglich oder fast alle von uns. Und ich denke, es ist sehr vereinfacht zu sagen, ja, stell es doch einfach aus, sei doch einfach nicht präsent in den sozialen Medien. Das verkennt wirklich die Realität, in der wir leben und in der es halt eben wichtig ist, dass man vernetzt ist, sei es für die Jobsuche oder für Freundschaften, ja, was auch immer, fürs Reisen. Ich glaube, man kommt fast nicht mehr drumherum, dass man so vernetzt ist. Und da einfach zu sagen, ja, poste doch einfach nichts, sei doch nicht präsent, teile keine Bilder von dir. Ich glaube, das verschiebt die ganze Debatte auf die Betroffenen oder auf die Opfer. Die seien da in der Verantwortung, seien da schuld daran, wenn ihnen sowas passiert, wenn wir jetzt über Deepfakes sprechen. Und ich finde das eine sehr gefährliche Entwicklung, anstatt dass man darüber redet, wie müssen neue Technologien geregelt sein, wie müssen die großen Tech-Konzerne, an welche Gesetze müssen die sich halten und auch was sind so unsere gesellschaftlichen Regeln, nicht nur auf der Straße, aber eben auch in den sozialen Medien.
Genau, diese Bilder werden ja wahrscheinlich nie wieder gelöscht und verschwinden. Es ist sehr, sehr schwierig zumindest, solche Bilder aus dem Internet wieder rauszubekommen. Und die begegnen einem vielleicht dann auch immer wieder. Da werden wir auch vielleicht mit dir noch mal nachher drüber sprechen. Also halt mir mal fest, ich kann sexuell genötigt werden, obwohl mein Körper nicht angefasst wird in dem Fall. Also das möchte ich dann noch mal festhalten, dass das auch sehr, sehr schamhaft ist und sehr unangenehm wenn solche Bilder auftauchen. Vielleicht, Silvana, noch kurz bei dir bleiben. Du hast ja ganz viel recherchiert zu dem Thema für den Tagesanzeiger und hast die Story dann auch publik gemacht mit deinen Kollegen zusammen. Jetzt ist es ja so, dass sexueller Missbrauch schon mega lange passiert, wahrscheinlich solange es die Menschen überhaupt gibt, leider. Aber jetzt fällt auf, es gibt neue Arten von sexueller Gewalt im Internet durch die neuen Technologien, die jetzt immer mehr auftauchen und uns auch irgendwie ein bisschen überrollen, habe ich das Gefühl. Also wir kommen rechtlich nicht ganz mit und auch psychisch, glaube ich. Also wir checken noch gar nicht ganz, was das alles bedeutet. Vielleicht mal ein bisschen die Fakten abholen für die Leute, die noch nicht so drin sind im Thema. Was gibt es heute? Also Deepfakes, was ist das? Und gibt es vielleicht noch andere Sachen? Es gibt noch so Apps, Nudify-Apps oder?
Also die Bandbreite ist sehr groß, was es gibt. Ich glaube, wenn man eine Idee hat, findet man das auch online schon als Angebot. Was wir in unserer Recherche angeschaut haben, waren Bilder oder Videos, die mit Deepfake-Programmen hergestellt wurden. Das sind KI-Programme. Da lädt man ein Foto hoch von einer Person. In diesem Fall waren es jetzt bekannte Schweizer Influencerinnen. Das Bild wird hochgeladen. Das ist vielleicht einfach ein Selfie, das diese Person vor dem Spiegel gemacht hat. Und daraus werden dann verschiedene Dinge gemacht. Zum Beispiel die Person wird oben ohne dargestellt oder es wird aus einem Bild ein Video hergestellt, das verschiedene sexuelle Handlungen zeigen soll, auch sehr erniedrigende Handlungen. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Wir haben auch gesehen, dieser Telegram-Kanal, den wir angeschaut haben, der existierte seit Juli 2024. Und wir haben auch gesehen, wie sich die Technik verändert hat. Also die Bilder, die damals gepostet wurden, die sehen anders aus als das, was jetzt gepostet wird.
Also es sieht viel echter aus jetzt wahrscheinlich.
Genau. Und es war dann relativ einfach nachzuvollziehen, was ein Deepfake ist und was nicht, weil die User in diesem Kanal, die haben immer zuerst das Originalbild, das sie gescreenshottet hatten, reingeschickt und ein paar Minuten kam dann von jemand anderem der Deepfake dazu. Das heißt, wir hatten immer vorher, nachher.
Also nur mal ganz kurz, aber das geht wirklich super schnell in diesem Fall. Also du kannst das halt hochladen und zack, hast du das.
Das geht in ein paar Sekunden. Ja. Es gibt auch solche Bots, die direkt über Telegram funktionieren, dass man gar nicht aus dieser App raus muss, dass man das direkt dort auch tun kann. Und das ist natürlich, also es ist ein Riesenbusiness dahinter. Das muss man auch sehen. Und während wir gesehen haben, dass die Männer, die Bilder hochgeladen und dann geteilt haben, aus der Schweiz stammten, weil sie sich auch auf Schweizerdeutsch unterhalten haben, haben wir aber doch gesehen, dass die Anbieter dieser Bots und dieser KI-Programme, die sind nicht von hier. Das ist ein internationales Business, das da läuft. Wir hatten verschiedene, die auch immer wieder Werbung machten. Die wurden dann auch immer wieder aus dem Kanal rausgeschmissen, weil das will man ja nicht unbedingt. Aber die kamen dann immer wieder rein und haben Werbung geschaltet für ihre Bots, die dann noch besser sein sollen. Und es funktioniert auch so mit so einem gewissen Schneeballsystem. Also ein Mann, der einen Deepfake erstellt, bekommt dann Credits. Und wenn er das irgendwo postet, bekommt er noch mehr Credits und kann wieder mehr Deepfakes erstellen. Also es ist so, es befruchtet sich so gegenseitig.
Was machen diese Männer dann, also mit diesen Bildern? Die bleiben dann in diesen Kanälen oder du sagst, sie werden noch irgendwo anders gepostet?
Das konnten wir nicht bis zum Ende nachvollziehen. Ja. Also wir haben uns vor allem diese Kanäle angeschaut. Da werden die Bilder geteilt, teilweise auch mehrfach die gleichen Bilder. Mhm. Es hat aber auch immer wieder Konversationen da drin gegeben, wo Männer nach noch mehr Deepfakes gefragt haben und dann schreibt eine andere Person, ja, ich schreibe dir eine Private Message, also eine Direktnachricht, die dann für uns natürlich nicht nachvollziehbar ist. Das heißt, da ist auch sehr viel noch zwischen den Zeilen passiert oder in privaten Kanälen, die wir natürlich nicht gesehen haben. Aber grundsätzlich ging es da eigentlich nicht darum. Das hat mich am Anfang überrascht. Ich ging mit der Annahme da rein, es geht darum, diese Frauen bloßzustellen, Geld zu erpressen, irgendein höheres Motiv zu verfolgen. Höher jetzt nicht im Sinne von besser, aber einfach so irgendwie etwas, das dahinter steckt. Aber ich glaube, da waren wir völlig auf der falschen Fährte, weil das geht gar nicht darum. Es geht um diese Gruppe, um diese Männer, die sich gegenseitig aufstacheln, noch mehr zu tun, die auch ein bisschen damit angeben, dass sie jetzt wieder ein super tolles Bild oder Video gemacht haben und um die eigene Befriedigung dieser Männer.
Über diese Männer möchte ich nachher nochmal ganz genau sprechen, also was das für Männer sind. Wir haben im Vorgespräch schon bemerkt, das sind wahrscheinlich nicht nur ganz wenige, davon geht man ja manchmal aus, sondern das ist wahrscheinlich breiter das Phänomen, als wir glauben und uns wünschen. Lasst uns nochmal kurz darüber sprechen, wie der Ton vielleicht aber auch an diesen Kanälen ist. Faye, du wurdest ja dann vom Tagesanzeiger, glaube ich, damit konfrontiert. Wie ist das genau abgelaufen erstmal? Also du wurdest angerufen und da wusstest du aber, glaube ich, schon, dass es solche Dinge von dir gibt, oder?
Genau, also ich wusste schon 2021, habe ich das erste Mal gehört, dass eben damals war es auf Reddit, dass so Kanäle existieren. Und ja, als ich das erste Mal gesehen habe, also natürlich, ich habe von einer anderen Influencerin von Natty Style davon erfahren und bin
die
dann,
ist auch in dem Artikel
genau. Ne? Ja. Aus Interesse bin ich dann halt schauen gegangen, weil es nimmt einen ja dann schon Wunder, was das jetzt genau ist. Und dann bin ich das anschauen gegangen. Da war ich schon recht geschockt, muss ich sagen, als ich das dann gesehen habe. Da habe ich dann auch eben den ersten Deepfake gesehen, aber auch vor allem der Ton, wie sie eben darüber sprechen, das finde ich fast noch schlimmer. Also dieses Sexualisieren, auch so das Erniedrigen, das Vergleichen auch zwischen uns, den Frauen.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Also es soll jetzt nicht voyeuristisch sein, aber einfach so, dass ich, also was für ein Niveau ist das in diesen Chats?
Bodenlos.
Ja.
Nein, also wirklich unterste Schublade, wie sie über uns sprechen. Also wirklich halt auch ein bisschen entmenschlichend und demütigend. Ja, ein bisschen so, ja, man wird halt nicht mehr so als Mensch wahrgenommen, sondern eher als Objekt. Und das ist halt schon.
Und du warst ja noch recht jung, gell? Also das finde ich halt auch schockierend. Du warst ja irgendwie 17 oder so, oder?
Ja, also ich habe mit 17 habe ich den Chat gefunden. Ich glaube, da gab es jetzt, also nicht nachvollziehbar schon Deepfakes, die ich jetzt beweisen könnte. Aber ich habe das mit 17, habe ich das erste Mal in diesen Kanal geschaut. Und ja, also definitiv dann gleich frisch 18. Dann wurde etwa der erste Deepfake, den man nachweisen kann, ja.
Ja, weil in dem Alter dann auch noch, also da ist man ja, also es ist immer schlimm. Ich fände es auch bei mir schlimm, ich bin jetzt irgendwie über 40. Aber jetzt in dem Alter ist halt schon heftig, oder? Also wenn du dann halt solche Bilder siehst und dann wie die Männer, sind ja teilweise sicher ältere Männer dann auch noch, über dich sprechen, das muss ja total schlimm sein. Was hast du dann gemacht? Also hattest du Hilfe?
Also im ersten Moment war ich geschockt. Ich habe eigentlich nur mit meiner besten Freundin darüber gesprochen im ersten Moment, weil es einem auch peinlich ist und man nimmt nicht so wahr, wie schlimm das jetzt ist auf eine Art, oder man denkt jetzt, man will auch nicht darüber sprechen unbedingt, weil man weiß nicht, nehmen das andere Leute ernst, es ist peinlich. Ich habe auch nicht meinen Eltern erzählt, weil die eh schon so gegen Social Media sind und ich wollte auch nicht so, oh ja, das ist jetzt, weil du so viel postest und so weiter. Deshalb habe ich es erstmal halt für mich behalten und bei meiner Freundin, die auch halt Content postet und die hat das ein bisschen verstanden, aber es ist dann auch erstmal da geblieben und man verdrängt das auch. Also ich habe das dann angeschaut und dann nicht mehr und dann halt ab und zu denkt man daran, aber dann verdrängt man das auch relativ stark.
Aber dann kam der Tagesanzeiger dann irgendwann auf dich zu und hat dir das dann auch nochmal mitgeteilt und dann wurdest du wie nochmal damit konfrontiert und warst ein bisschen älter dann und der Gedanke ist wahrscheinlich schon ein bisschen im Hirn rumgegangen. Wie ging es dann weiter?
Genau, so eigentlich war das ja die Nachricht so, oh, es gibt jetzt wieder eine Plattform, weil der Reddit-Account wurde dann gesperrt oder ich wusste nicht mehr so, das war für mich wie abgeschlossen. Ich war so, ah toll, jetzt ist es einfach weitergegangen.
Also der wurde von sich aus dann irgendwann gesperrt oder
Also Natty, eben Natty Style auf Instagram, sie hat damals darauf aufmerksam gemacht. Es gab auch Medienberichte darüber. Allerdings hat das dann zuerst dafür gesorgt, dass noch mehr Leute den Reddit-Kanal gefunden haben.
Das ist eben ein Punkt.
Die Nutzerzahl hat dann nochmal zugenommen. Aber irgendwann haben dann genug Followerinnen, Follower von Natty Style den Kanal gemeldet, halt auf der Plattform selbst, und er ist dann irgendwann verschwunden. Wir konnten aber wirklich nachvollziehen, auch dank der Hilfe von Faye und ihren Freundinnen, dass eigentlich die gleichen Bilder, die damals schon auf Reddit waren, dann einfach in diesen Telegram-Kanal, über den wir jetzt recherchiert haben, weitergetragen wurden. Also die Bilder waren fast dieselben und sind dann noch viele dazugekommen, aber am Anfang waren das wirklich exakt die gleichen.
Vielleicht waren es auch die gleichen Männer, gell?
Genau, ich denke, das sind einfach dieselben Nutzer, die dann die Plattform gewechselt haben.
Genau. Hast du die mal kennengelernt oder konfrontiert oder so?
Nein, das nicht, aber ich denk, also es ist vor allem ja ein bisschen scary, dass man darüber nachdenkt, dass man vielleicht in der Schweiz sehr klein, also man trifft so viele Leute, sehr wahrscheinlich bin ich schon mal jemandem über den Weg gelaufen.
Ja, oder du kennst, also man weiß ja auch nie, ja,
oder
ob
ich kenne sie,
kennt,
oder das weiß man nicht, das ist alles anonym, das ist natürlich komisches Gefühl.
Glaube ich dir. Ich meine, da spreche ich nachher mit dir, Silvana, noch drüber. Ihr habt ja diese Männer auch konfrontiert oder habt es versucht zumindest. Da bin ich dann auch gespannt, was da rausgekommen ist. Du hast vorhin angesprochen, eben diesen Reddit-Kanal haben dann durch die Berichterstattung mehr Leute angeklickt. Habt ihr euch das beim Tagesanzeiger jetzt vor dieser großen neueren Geschichte auch überlegt? Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also würde ich, das habe ich mir die Frage gestellt, würde ich in die Öffentlichkeit gehen, wenn mir das passiert wäre? Ich finde es super wichtig und sehr, sehr mutig, dass man das macht. Auf der anderen Seite wäre ich wahrscheinlich auch mit Scham erfüllt und hätte Angst, dass dann, wie gesagt, alle das dann nochmal anklicken oder suchen danach. Wir sind alle neugierig und ja. Habt ihr euch das überlegt?
Ich kann da vielleicht ein bisschen aus dem journalistischen Nähkästchen erzählen. Also es war für uns, die ganze Recherche war, einerseits standen wir ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir gespürt haben, durch den Fall in Deutschland mit Colleen Fernandez, so die Aufmerksamkeit auf diesem Thema ist extrem groß und wir wollten halt diese Aufmerksamkeit auch nutzen, um eben diese Geschichte erzählen zu können, weil wenn man da zu viel Abstand lässt, dann ja, ist das Risiko einfach da, dass es verpufft und das wollten wir nutzen, aber andererseits war es uns so extrem wichtig, dass wir das sauber machen und dass wir eben nicht dafür sorgen, dass die Opfer noch mehr Opfer werden. Das war auch eine Bedingung von den Frauen, die dann wirklich mitgemacht haben, von den 5 Frauen. Und uns war es von Anfang an klar, dass wir die Geschichte nicht publizieren, wenn der Kanal noch existiert. Also wenn der Kanal noch da gewesen wäre, hätten wir einfach nur geschrieben, es gibt Deepfakes, aber wir hätten nicht gesagt, wo. Und wir hätten keine Details zu Telegram etc. nennen können, weil wir eben auf keinen Fall wollten, dass noch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Ja. Uns ist dann gelungen, indem wir Telegram direkt konfrontiert haben mit einer E-Mail an die internationale Telegram, ja, an den Konzern, dass wir da recherchieren und dass da auch Inhalte gepostet werden, die auch nicht den Richtlinien von Telegram entsprechen. Einerseits das und andererseits haben wir selbst, also mein Kollege Oliver Zielmann und ich, haben jeden einzelnen Deepfake in diesem Telegram-Kanal angeklickt und gemeldet. Das war hat ein paar Stunden gedauert.
Wie viele Deepfakes waren das ungefähr?
Es waren 72 Deepfakes, die wir gefunden haben, Bilder und Videos. Aber wahrscheinlich gab es noch viel mehr in diesem Kanal. Es war einfach so dieser Stand, den wir dann mal hatten. Wir haben dann wirklich Nachrichten und Bilder und Videos haben wir alle gemeldet. Und zwei Tage später war der Kanal dann gelöscht.
Dann doch, okay. Genau. Aber man muss es wie aktiv halt melden. Also das wird nicht von sich aus durch irgendwelche KI-Tools moderiert oder irgendwie selektiert.
Ja, also in Telegram selbst gibt es ja schon eine gewisse, ich glaube, das funktioniert auch über KI, eine gewisse Funktion, die da gewisse Sachen rauslöscht. Wir haben auch extrem viele gelöschte Nachrichten da drin gefunden. Da ist natürlich nicht klar, ob das von Telegram selbst gelöscht wurde oder von einem Nutzer. Aber es wurden immer wieder Sachen rausgelöscht. Aber ich glaube, Telegram lebt als Plattform halt davon, dass es nicht so strikt ist wie WhatsApp, Instagram, Facebook etc., sondern dass sich da halt auch ja Menschen über Dinge austauschen können, die im Graubereich, im rechtlichen Graubereich oder halt schon drüber sind.
Und ja, das ist auch in anderen Bereichen so.
Genau, sieht man auch im rechtsextremen Bereich, im linksextremen Bereich. Das sieht man in verschiedenen Bereichen und es gibt auch etliche Recherchen zu eben verschiedenen Themenbereichen dazu. Und das war eben auch hier der Fall, weil Telegram lebt davon. Wenn das nicht mehr so ist, dann warum soll man noch Telegram nutzen? Ich will das nicht positiv werden, aber ja, das ist einfach das Geschäftsmodell von Telegram. Mhm.
Also ihr habt darauf geachtet, dass dieser Kanal, dieser spezifische Kanal geschlossen war, dass die Leute diese Deepfakes dann nicht nochmal angucken konnten. Habt ihr auf andere Dinge auch noch geachtet? Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ihr geguckt habt, dass die betroffenen Frauen irgendwie nicht im gleichen Artikel genannt wurden, wie die Taten beschrieben wurden, ne?
Ja, das war ein extrem wichtiger Punkt für uns. Wir haben zwei große Texte publiziert. Im ersten Text ging es wirklich um die Recherche. Was haben wir da drin gefunden? Es sind so verschiedene Erkenntnisse, die wir aus dieser Recherche gezogen haben. Aber da drin nennen wir die Frauen nicht. Wir schreiben nur, dass es Betroffene gibt, aber wir nennen keinen Namen, zeigen keine Bilder. Und dann gibt es die Geschichte oder den Artikel, in dem die Frauen zu Wort kommen. Und darin geht es nicht darum, dass sie in der Opferrolle sind, sondern sie sind in der aktiven Rolle. Sie können sich wehren, sie sagen, nein, so nicht. Sie gehen jetzt zur Polizei und machen Anzeige. Und dass wir das auseinandergenommen haben, das war am Anfang, das war ein bisschen eine Herausforderung, weil es gehört ja schon alles zusammen. Und es wurde auch intern bei uns, haben wir sehr viel darüber diskutiert, ob das Sinn ergibt. Und
vor allem, man weiß ja theoretisch dann, auch wenn beide publiziert sind, weiß man ja dann. Oder kann genau, es ja alles zusammenziehen, man weiß genau, ja, wer die Frauen dann sind. Aber
es macht halt schon einen Unterschied, wenn wir von degradierenden Nachrichten schreiben und dann schreiben wir, ja, und Faye sagt dazu. Also das macht halt schon einen Unterschied, weil sie direkt in diesen Zusammenhang gesetzt wird von diesen Nachrichten. Oder man bezieht dann als Leserin oder Leser bezieht man automatisch, ah, man hat ein Nacktbild von dieser Person gefunden, Fake-Nacktbild. Ja, das muss wahrscheinlich Faye gewesen sein oder Nati oder wer auch immer. Und das wollten wir einfach verhindern, weil es geht nicht darum, gegeneinander auszuspielen, wer hat mehr Deepfakes in diesem Kanal. Und das war uns extrem wichtig, dass wir da nicht noch mehr in diese Schiene gehen, von die Frauen sind die Opfer und die Männer sind die Täter, sondern wir wollten das auseinandernehmen. Natürlich, jeder Leser, jede Leserin kann sich die Schlüsse selbst ziehen, aber ja.
Ich finde das total gut zu hören, so bei aller Medienkritik, die man heute so hört oder liest oder viele, nicht ich, dass so boulevardesk geworden ist, dass man irgendwie solche Nachrichten raushaut für Klicks und so. Und ihr habt euch da schon viel Gedanken gemacht. Du hast mir jetzt vorhin auch gesagt, du willst auf keinen Fall, dass man irgendwie eine Anleitung gibt, wie man diese Deepfakes auch erstellt. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, oder?
Ja, extrem.
Weil stelle ich mir noch schwierig vor, irgendwie so eine Gratwanderung. Du willst ja über das Thema informieren, du willst den Leuten sagen, was das ist, auf der anderen Seite nicht zeigen, wie das geht.
Ich glaube, das Gute ist, dass ich selbst nicht ausprobiert habe, wie das geht, weil ich habe einfach diese Bots gesehen, ich habe diese KI-Programme gesehen, ich kann mir extrem gut vorstellen, wie das funktionieren soll. Mein Kollege hat es mal ausprobiert mit einem KI-Bild einer fiktiven Frau und hat das dann mal versucht und es funktioniert wunderbar. Also ja, und darum, ich muss da nicht so tief drin sein, dass ich das eins zu eins erklären kann, weil das ist ja auch nicht der Punkt der Sache. Um das geht es ja nicht. Es geht darum, wie wir damit umgehen, wie wir mit dieser technischen Entwicklung umgehen und darüber sprechen und das vielleicht auch ein Stück weit verurteilen, wenn man da Menschen Gewalt antut.
Halten wir noch mal kurz fest, also die Technologie ist schon sehr weit. Man kann wirklich täuschend echte, also man kann es eigentlich nicht mehr auseinanderhalten, Fake-Nacktbilder und Videos erstellen, pornografisches Material. Gell, es ist auch so, dass vor allem Deepfakes dazu dienen, oder? Ich glaube, irgendwie, weiß nicht, 98% der Deepfakes werden für pornografische Zwecke verwendet, was total krass ist.
Genau, ja, ich glaube, das ist auch sowas, dass man im Diskurs manchmal das Gefühl hat, ja, da geht's ja dann drum, dass man irgendwie Trump in den Badehosen zeigt oder sowas. Oder ich glaube, irgendein Bundesrat war auch mal da betroffen davon. Das ist natürlich auch nicht okay und das ist auch ein Problem.
Bilder oft, genau.
Aber das ist halt wirklich die Minderheit der Fälle. Also das ist wirklich verschwindend klein. Ich glaube, das muss man wirklich auch betonen, dass so viel oder eigentlich fast alles, kann man sagen, mit pornografischen Inhalten zu tun hat und dann halt einfach in den allermeisten Fällen Frauen betroffen sind.
Ihr habt ja vorhin auch schon gesagt, das ist mal was, wo man nicht gendern muss. Das sind tatsächlich nur Männer, die 99% Männer, die das mit Frauenbildern machen. Finde ich schon krass irgendwie. Warum ist das so? Aber da sprechen wir auch noch drüber. oder versuchen es uns zusammen zu reimen. Was ich auch noch sagen will, eben diese Videos sind super einfach zu erstellen. Also ich habe auch letztens wieder was gelesen von Schulbuben, die das machen. Also es scheint wirklich einfach zu sein. Und man kann viel Geld damit machen. Also diese Anbieter, die verdienen Geld mit dem Schund. Faye, vielleicht nochmal zu dir. Was würdest du diesen Männern sagen? Also hättest du Lust, mit denen in Kontakt zu treten und irgendwie mit denen zu sprechen?
Nein, ich denke nicht, weil ich finde, die sind das gar nicht wert auf eine Art. Also ich denke jetzt, da eine Konversation bringt nicht viel, also von meiner Seite aus. Ich möchte denen jetzt lieber auch nicht begegnen, aber ich würde mir wünschen, dass sie mit dem Thema konfrontiert werden, nicht von mir persönlich, aber Eben, wenn da jetzt was passiert oder sie den Artikel gelesen haben oder was gesehen haben dazu und sich ein bisschen schämen, das würde mich schon freuen. Definitiv.
Ich hoffe es. Was hast du denn eigentlich beim Fall Ulmen und Fernandes gedacht, als das dann aufkam? Das war ja noch bevor der Tagesanzeiger dann eben, haben wir vorhin gesagt, die Recherche dann veröffentlicht hat oder gestartet hat sogar. Ich glaube, das war der Auslöser, der Fall, ne? Was hast du da gedacht? Warst du geschockt oder?
Ich denke, das Schockierende an diesem Fall ist es ja, dass es wirklich aus ihrem persönlichen Umfeld ist, ihr Mann. Und das ist halt schlimm. Also so ein bisschen, dass es halt jeder sein könnte. Eben, deshalb habe ich mir halt auch überlegt, in meinem Fall, dass es jetzt tatsächlich jemand sein könnte, den ich kenne und ich würde es nicht wissen. Mhm. Das verunsichert einen schon, aber bei ihr ist es halt wirklich der Mann und das ist das Schockierende an diesem Fall.
Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum diese Täter tatsächlich reale Frauen nehmen. Also das ist wahrscheinlich irgendwie der Kick, aber die könnten ja auch einfach in der KI irgendwelche Fantasiefrauen erfinden, aber das sind immer reale Frauen. Das ist irgendwie auch, ist wirklich so ein Machtmissbrauch, ne?
Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen jetzt in unserem Fall ein bisschen die parasoziale Beziehung ein bisschen so, dass man halt, ich denke, die denken, die kennen uns und ich denke halt so, das spielt noch ein bisschen mit rein oder eben auch bei Freundinnen oder die kennen die. Ich denke, das ist so ein bisschen dieser Kick, dass sie so wie Leute aus ihrem Umfeld und ich denke, wir als Content Creator gelten für sie auch ein bisschen aus ihrem Umfeld, weil sie uns täglich sehen.
Mhm.
Und ja.
So eine verquere Nähe. Was macht das mit einem? Also ich habe das bei mir auch schon festgestellt, dass ich Männern nicht mehr so vertraue. Ich sehe das auch in meiner Bubble auf Instagram und im Freundeskreis. Die Frauen sind irgendwie abgelöscht, wenn es um Männer geht. Im besten Fall, im schlechtesten Fall haben sie eine richtige Wut und einen Hass auch langsam. Wie geht es dir?
Ich denke, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Männerhass habe. Ich denke, es hat sich ein gewisses... Ja, ich denke gerade, dass Männer oft Frauen so sehr sexualisieren, das ist so ein bisschen das, was mein Bild an Männern ein bisschen verändert hat. Also ich denke, es gibt eben, man weiß nicht, welche Männer. Ich denke, viele Männer sexualisieren Frauen heimlich, vielleicht auch stärker, als sie es nach außen zeigen. Und das ist halt unangenehm. Und ich denke, das ist das, was mich verunsichert jetzt mit Männern. Auch in meinem Fall, weil mir das halt passiert ist. Mhm. Aber ich möchte halt grundsätzlich halt immer noch ein positives Mindset haben und jetzt nicht jeden Mann hassen und denken, der ist ein Monster oder so, weil das ist ja auch nicht so.
Mhm.
Aber ja, so ein bisschen Missvertrauen hat man schon entwickelt, natürlich.
Was mir extrem auffällt, ist, dass ich habe das auch gemerkt, als wir uns zu fünft getroffen haben und darüber gesprochen haben. Wir Frauen haben in den letzten Jahren gelernt, wir müssen über diese Dinge reden. Wir müssen uns, wie ihr das gemacht habt, so mutig sein, hinzustehen mit Namen und Gesicht und zu sagen, hey, stopp, so geht das nicht. Und das braucht extrem viel Kraft und Mut.
Also die Scham muss die Seite wechseln.
Genau, und wir Frauen, wir sprechen, ich glaube, auch untereinander, vielleicht bin ich auch in einer Bubble, aber trotzdem, ich glaube, wir sprechen viel über dieses Thema. Du hast damals mit deiner besten Freundin darüber gesprochen. Und wir alle kennen eine Frau, die betroffen ist, sei es im digitalen Raum oder halt im echten Leben, die mal sexualisierte Gewalt erlebt hat. Aber wenn man mit den Männern spricht, niemand kennt jemanden, der das schon mal gemacht hat. Mhm. Da wird nicht darüber gesprochen. Und ich glaube, da ist das größte Problem, weil es kann ja nicht sein, dass wir alle betroffen sind, wir Frauen, aber die Männer sind dann nicht die Täter. Und da stimmt das, ich glaube, da gibt es ein großes Missverhältnis, auch schon nur in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen. Ich glaube, Männer im Moment wollen lieber gar nicht darüber sprechen, weil dann kommen halt die Argumente not all men etc. Und da tut sich ein Riesengraben zwischen den Geschlechtern auf. Bin da nicht so, ich muss nicht Männer gegen Frauen ausspielen, aber ich glaube, in der Wahrnehmung ist da wirklich ein großer Graben. Und wenn wir das irgendwie im gesellschaftlichen Diskurs nicht schaffen, dass den Graben wieder zu kitten und halt zusammen darüber zu sprechen. Und wenn es auch nicht mehr Männer gibt, die sich solidarisch zeigen und halt auch mal bei sich selbst sagen, ja, okay, du hast recht, ich habe da auch schon sexistische Witze gemacht oder ich habe darüber gelacht, wenn jemand so einen Witz gemacht hat oder so, oder bin nicht eingeschritten, wenn ich gesehen habe, wie was passiert. Ich glaube, dann kommen wir wie nicht weiter und der Graben wird immer wie tiefer.
Das stimmt schon. Es gibt, glaube ich, wirklich extrem viele Frauen, die jemanden kennen zumindest, die betroffen ist. Jetzt mal, um das Ausmaß nochmal anzuschauen. Also das ist ja nicht einfach ein kleines Phänomen in dem Fall, oder? Also das ist echt relativ groß. Man hat immer das Gefühl, dass es eher im Ausland, in Amerika vielleicht, jetzt in Deutschland, in der Schweiz weniger. Okay, das sind jetzt ein paar Influencerinnen vielleicht betroffen, das kam jetzt raus. Aber am Ende gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Bilder und werden in Zukunft auch noch viel, viel mehr Frauen betroffen sein, oder? Und Mädchen auch vor allem.
Also wir haben in diesen beiden Telegram-Kanälen, die wir untersucht haben, haben wir ganz viele Fotos, auch nicht veränderte Fotos, noch echte Fotos gefunden von Frauen, die wir nicht identifizieren konnten. Und da ist halt die Vermutung naheliegend, dass das Frauen sind aus dem näheren Umfeld der Männer, die das posten. Das können Schwestern, Freundinnen, Kolleginnen, was auch immer sein. Und ich glaube, die konnten wir nicht identifizieren. Das ist halt extrem schwierig. Und ich habe auch sonst auf verschiedenen Plattformen auch andere Deepfakes gesehen von Frauen, die eben nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und ich glaube, es ist nicht nur die Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die davon betroffen sind. Eine Colleen Fernandez ist die Spitze des Eisbergs, ebenso Influencerinnen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs und zeigt aber trotzdem, wie wichtig es ist, dass eben gerade diese Frauen dann halt mal was dazu sagen und dahinstehen und sich dagegen auflehnen, weil ja, andere Frauen können das vielleicht gar nicht, weil sie die Plattform halt auch nicht haben.
Also ich habe definitiv auch Nachrichten gelesen, die gesagt haben, oh, ich habe noch Bilder von einer Freundin. Also die Bilder wurden dann sehr wahrscheinlich privat weitergeschickt, aber diese Nachrichten existieren definitiv in diesem Chat und das zeigt halt, dass die das in ihrem privaten Umfeld nutzen.
Nochmal zu den Männern, du hast ja jetzt vorhin angesprochen, also dieses Missverhältnis zwischen eben die Frauen sind oder sehr, sehr viele Frauen sind betroffen und die Männer wissen von nichts oder fühlen sich da nicht angesprochen. Wie war das jetzt in den Chats, wo ja ganz klar ist, dass die Männer da involviert sind und das ja sehen und ich weiß nicht, sind die in den Chats, um diese Bilder zu sehen oder kommen da einfach ab und zu diese Bilder dann?
Und nein.
Die wissen von nichts, dass da...
Nein, also in diesem Chat geht es nur
da
darum.
Da geht es nur um diese Bilder.
Das ist das Ziel dieses Chats.
Okay, das heißt, es gab auch jetzt in dem Chat keine Männer, die mal geschrieben haben, hey, das ist voll daneben, ihr seid ja voll gestört. Sowas gab es da nicht.
Es gab eine Nachricht, die wir fast schon lustig fanden. Da ging es drum, das war ein Konto eines Users, der Werbung für seinen Chatbot gemacht hat, wo man eben ein Nudifier, also eine Auszieh-App. Mhm. Und der hat dann immer geschrieben, ja, wenn du eine Freundin suchst, ich kann dir helfen und so. Oder schick mir ein Bild von deiner Freundin und dann mache ich das mit diesem Chatbot. Aber das waren so standardisierte, das war immer die gleiche Nachricht, einfach sehr oft. Und dann hat mal einer zurückgeschrieben, ja, wenn wir eine Freundin hätten, wären wir ja nicht hier drin. Okay. Aber das, ja. Das ist
sie auch
ein
keine,
bisschen lustig, ja, aber es verschiebt dann halt wieder die Verantwortung. Es verschiebt die Verantwortung zu den Frauen, weil mich keine Frau will, muss ich jetzt solche Dinge tun? Muss ich jetzt in diesem Chat sein? Muss ich jetzt Deepfakes konsumieren? Und ich glaube, das ist wirklich, ja, diese Verschiebung. Ich glaube, wir müssen da extrem aufpassen, weil es ist ja nicht die Schuld der Frauen, dass sie nicht mit ihm zusammen sind und er dann halt keine andere Wahl hat, das zu tun.
Das ist voll verdreht am Ende. Also was sind das für Männer? Ihr habt die dann angeschrieben. Wie viel waren das ungefähr?
Ja, wir haben etwa 16 Männer angeschrieben. Das waren diejenigen, die die Deepfakes auch gepostet haben. Wir haben uns auf die fokussiert, weil eben der Kanal hat aus über 350 Mitgliedern bestanden.
Die eben auch alle irgendwie mitschuldig sind, weil sie halt nichts
machen.
War aber
auch öffentlich, also auch ohne, dass man beitritt diesem Kanal, hat man die Inhalte gesehen. Darum ist es sehr schwierig, eine Zahl zu nennen, wie viele Menschen das wirklich gesehen haben. Aber wir haben 16 Männer versucht zu kontaktieren. Über Telegram kann man ja auch direkt anrufen, auch wenn sie ihre Nummer blockiert haben, man kann direkt anrufen. Ein Mann hat das Telefon abgenommen und hat dann gesagt, er weiß von nichts und das sei nicht er. Mhm. Ja.
Also sehr uneinsichtig. Also gut, das habt ihr wahrscheinlich auch nicht anders erwartet,
Nein.
wenn man die dann so auch ein bisschen schockiert und dann irgendwie so kalt
erwischt. Also ich glaube, das war erwartbar, dass die da nicht eine große Erklärung parat haben oder sich da darüber austauschen wollen. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass es eben Männer aus der Schweiz waren, weil die haben meistens auf Schweizerdeutsch miteinander kommuniziert. Es waren auch vorrangig junge Männer, das haben wir so an der Sprache festgemacht, weil halt recht viele englische Ausdrücke, Jugendwörter benutzt wurden. Also ich denke mal, die Männer sind sicher erwachsen, aber
noch
jüngere.
Aber das finde ich
Männer.
Schon irgendwie schon ein bisschen bedenklich, weil ich ganz ehrlich, ich will jetzt die alten Männer nicht in Schutz nehmen, aber die sind, also gar nicht und auch gar nicht entschuldigen, aber da hat man immer das Gefühl, die ältere Generation ist noch nicht sensibilisiert, ne? Aber die Jüngeren, die müssten doch irgendwie jetzt mit uns, ich meine, wir sind offener, wir sprechen über das Thema. Ich weiß, dass es einen Backlash gibt bei den Jungen, also auch Richtung rechts und sehr konservativ und frauenunterdrückend und dann gibt's Influencer wie Tate und so. Aber woher kommt es, dass die da so uneinsichtig sind und das Fastum bei den Jungen jetzt stärker ist?
Ich glaube, das sind ja dann die sogenannten Digital Natives, die damit aufgewachsen sind, was wir alles für Möglichkeiten im digitalen Raum haben und dass es halt schon auch einfach ein rechtsfreier Raum ist. Also wer hat schon mal Konsequenzen dafür erlebt, weil er etwas gepostet hat? Das kommt ja sehr selten vor und ist auch eher ein neues Phänomen, dass da eine Bundesrätin Karin Keller-Sutter wirklich einen Hate-Kommentar, der ihr gegenüber geäußert wurde, auf X, glaube ich, war das, dann auch anzeigt. Also das ist ja schon eine neuere Entwicklung und dass man dann auch darüber berichtet und dass das auch publik wird. Und ich glaube, man fürchtet einfach keine Konsequenzen und da sind die anderen vielleicht, die nicht in diesem oder nicht nur im digitalen Raum aufgewachsen sind, denken dann halt noch eher daran, würde ich das jetzt jemandem draußen auf der Straße ins Gesicht sagen oder ja, würde ich das gesagt bekommen wollen?
Also was ich auffällig finde, ist definitiv, dass sie sich richtig anonym finden. Also sind dann eben doch nicht so Digital Natives, dass sie sich bewusst sind, dass man halt trotzdem herausfinden kann, wer sie sind. Das haben wir ja auch gemerkt. Also ihr habt ja bei der Recherche tatsächlich auch ein paar Namen herausgefunden. Gerade in meinem Fall also sehr weiß ich den Namen und ich weiß, der kommt aus dem Aargau und ich weiß, wie alt er ist. Ich glaube, der war 24, ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber es ist richtig einfach und ich glaube, sie sind sich nicht bewusst, dass es nicht so anonym ist, wie sie denken. Und schützen sich halt hinter diesen Decknamen und denken, die sind geschützt.
Wird schon nichts passieren.
Und ich denke gerade, dass eben wir, eben als Content Creator, wir sind sehr offen und wir stehen hinter dem, was wir posten. Das ist genauso dieses, wir werden dann sexualisiert und wir müssen dahinter stehen, was wir posten. Aber die Männer, die verstecken sich hinter der Anonymität und fühlen sich sicher.
Also gerade scheinbar, oder verstecken sich.
Ja.
Aber können eben gefunden werden, was dann auch wichtig ist, dass man das jetzt immer mehr macht. Ihr seid zu fünft gewesen, ihr seid dann zur Polizei gegangen und habt den mutigen Schritt gemacht und habt diese Männer angezeigt. Kannst du da ein bisschen beschreiben, auch für Frauen, die sich das vielleicht auch überlegen, wie das abläuft? Also du kommst dann dahin, seid ihr zusammen dahin gegangen ins Polizeirevier?
Ja. Wir sind jetzt zu fünft hingegangen. Ja. Wir müssen aber mussten alle einzelnen Anzeige erstatten. Es war eigentlich relativ einfach. Wir haben einfach ein Formular bekommen und mussten einfach alles ausfüllen mit allen Details, was passiert ist, und haben das abgegeben. Und dann musste eine von uns, weil unsere Fälle natürlich sehr ähnlich waren, in diesem Fall wurde dann noch befragt zum Thema. Aber es ist eigentlich nicht so lange gegangen. Ich glaube, eine Stunde.
Also es war jetzt keine Tortur, wie man sich das vielleicht so
gar nicht
vorstellt, so, also, oder Angst davor haben könnte.
Nein, überhaupt nicht. Ich denke, man muss sich ein bisschen Glück haben, auch welchen Polizist man antrifft, ob der jetzt Verständnis hat. Oder ich denke, wenn man gleich abgewimmelt wird, dann würde man sich nicht getrauen, nochmal zu gehen. Also wir hatten auch den Fall, dass eine von uns angerufen hat, erstmal, um uns anzumelden, weil wir zu fünft hingehen wollten. Und das erst beim ersten Telefonat wurde sie eigentlich ein bisschen abgewimmelt und hat gesagt, ja, wir haben jetzt nicht wirklich Zeit und ja, was ist jetzt genau der Fall? Ja, keine Ahnung, so ein bisschen.
Okay.
Keine große Reaktion darauf. Und ich denke, wäre das jetzt eine Einzelperson und wäre es jetzt nicht in diesem Kontext und wir wären zu fünf dahin, dann, keine Ahnung, ich denke nicht, dass sie nochmal angerufen hätte, also, oder zur Polizei gegangen wäre.
Also war es ein Riesenvorteil, dass ihr euch auch mit anderen verbunden habt und dann zusammen dann durchgestanden.
Dann fühlt man sich einfach ein bisschen stärker. Ja. Und ich denke, man hat auch die Bestätigung, dass es ein wichtiges Thema ist und dass man das melden gehen sollte.
Mhm. Okay, dann seid ihr dahin und wurdet aber einzeln befragt und wurde euch dann schon gesagt, wie es jetzt weitergeht? Also was diese Männer und Jungs erwartet?
Nein, es wurde uns natürlich schon klar gemacht, dass es jetzt erstmal sehr lange geht und man nicht sicher ist, ob überhaupt etwas passieren wird. Aber für uns war es halt trotzdem sehr wichtig, dass wir diesen Schritt machen, die Anzeige machen, dass wir gehandelt haben. Und die Hoffnung ist, dass irgendwann das System sich ändern wird, dass sicher etwas passiert bei so einem Fall. Aber diese Bestätigung haben wir jetzt leider noch nicht bekommen. Aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass es in der Zukunft für andere Frauen anders sein wird.
Und das habt ihr jetzt gemacht durch die Berichterstattung, dadurch, dass ihr euch wie gefunden habt als Gruppe auch und dann zusammen den Mut gefunden habt, das dann anzuzeigen. Also war das ja schon mal ein Riesenerfolg allein schon von dem ganzen Artikel oder von den mehreren Artikeln jetzt. Gehen wir noch zum rechtlichen Bereich. Also wir sind alle keine Juristen, aber wie sieht's da jetzt aus in der Schweiz? Also es gibt ja den EU AI Act. Das ist, glaube ich, so die Grundlage mal. Das ist die rechtliche Grundlage für KI-Nutzung. Aber das ist eher so für Firmen und so. Ne? Also Deepfakes, glaube ich, nur so eine Randnotiz. Was könnt ihr mir noch sagen? Also was ist gerade so die rechtliche Lage und was passiert da gerade? Passiert überhaupt was, hoffe ich.
Also die Diskussionen laufen, ja. Mhm. Es gibt eine Debatte zum Thema, die wurde dann eben durch den Colin Fernandes-Fall, aber auch durch unseren Fall, den wir recherchiert haben, nochmal neu angestoßen. Es gibt verschiedene Vorstöße im Parlament, im Nationalrat, die im Moment hängig sind. Der Bundesrat hat noch nicht darauf geantwortet, aber es ist da was im Gang, das ist klar. Der Bundesrat hat sich bis jetzt immer ein bisschen darauf ausgeruht, erwartet zuerst mal, was die EU macht. Und dann schauen wir, wie wir das in der Schweiz dann konkretisieren oder ändern oder uns anpassen, was auch immer. Grundsätzlich ist es so, dass diese Nudifier-Apps, also wo man eben ein Bild ausziehen kann, in Anführungs- und Schlusszeichen, das ist nicht verboten. Verboten ist dann aber, den Inhalt herzustellen, also weil jede von uns hat das Recht am eigenen Bild. Wenn man ein Bild von mir nimmt, von meiner eigenen Plattform und damit etwas macht, wozu ich nicht die Einwilligung gegeben habe, dann ist das nicht legal, dann ist das illegal.
Also das heißt, es ist aber, also genau, das ist dieser Identitätsraub, aber der ist ja, glaube ich, nicht für sexualisierte Bilder irgendwie gemacht, dieser.
Also jetzt beim Recht vom eigenen Bild sprechen wir eigentlich noch vom Zivilrechtlichen. Ja. Das ist ja nochmals eine andere Ebene als jetzt das Strafrechtliche, was ihr jetzt bei der Polizei angezeigt habt, die Anzeige gegen Unbekannt. Bei dieser Anzeige, da gibt es verschiedene Gesetzesartikel, die greifen könnten, also eben den Identitätsmissbrauch, wobei da halt auch immer die Frage ist, haben sich jetzt diese Männer wirklich ausgegeben als Fay? Eigentlich nicht. Sie haben ja einfach ein Bild missbraucht. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit der sexuellen Belästigung, wobei es da noch nie einen Fall gegeben hat, wo nicht ein direkter körperlicher Kontakt stattgefunden hat zwischen Täter und Opfer, also dass das Opfer wirklich angefasst wurde oder belästigt wurde.
Das, was wir am Anfang schon mal angesprochen hatten, oder?
Genau. Und wenn da jetzt ein Bundesgericht dann irgendwann entscheidet, doch, auch das im digitalen Raum ist sexuelle Belästigung, dann hätte man natürlich einen sehr starken. Gesetzesartikel, der da greifen würde. Was auch noch da ist, ist der Artikel, der sich mit Rachepornografie befasst, den gibt es noch nicht so lange, weil das auch ein neueres Problem war, dass vorrangig Männer, aber es gab auch Frauen, die von ihren Ex-Partnerinnen oder Ex-Partnern Nacktbilder, die eigentlich im Einverständnis verschickt wurden oder gezeigt wurden, gemacht wurden, dann nach der Trennung verschickt haben oder gepostet haben, um eben zu schaden. Aber in diesem Gesetzesartikel geht es halt um tatsächliche Bilder und schon nur dieses eine Wort. Ein Deepfake ist kein tatsächliches Bild, es ist eine Fälschung. Das heißt, da ist auch extrem unklar, ob das in diesem Fall jetzt greift oder nicht. Also uns haben auch viele Rechtsexpertinnen gesagt, es wird extrem, also die finden das halt extrem spannend, oder? Wie das jetzt weitergeht, weil jetzt haben wir so einen großen Fall. All diese Frauen, die das angezeigt haben, und da könnte sich jetzt wirklich auch ein bisschen entscheiden, in welche Richtung das dann gesetzgeberisch oder halt strafrechtlich gehen könnte.
Aber irgendwie angepasst werden muss es ja auf jeden Fall. Also wenn man das jetzt anguckt, passt ja gar nicht mehr.
Genau,
zu den
ja.
Umständen, ja. Den aktuellen.
Und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit von unserem Schweizer System. Wir hinken da halt automatisch immer ein bisschen hinterher. das ist Vor- und Nachteil unserer Demokratie und unseres Systems. Aber ich glaube, da hat man schon in den vergangenen Jahren ein bisschen verpasst, bevor jetzt diese großen Fälle publik wurden, da schon mal einzugreifen. Ja. Es gibt ja noch die Internetinitiative, die im Moment für die gesammelt wird. Die fokussiert sich ja vor allem auf die Tech-Konzerne, dass die stärker reguliert werden. Das wäre natürlich auch ein Weg, den man gehen kann. Ich wäre aber halt schon auch dafür, jetzt aus meiner persönlichen Sicht, dass nicht nur die Anbieter von den sozialen Medien, aber halt schon auch die Nutzer wissen müssen, dass es da Konsequenzen gibt, wenn man sich nicht regelkonform verhält.
Was sind denn die Konsequenzen jetzt, wenn die Männer jetzt tatsächlich, wenn man denn weiß, wer das ist und so, wenn die verurteilt werden? Was wäre denn ungefähr zu erwarten? Wisst ihr das?
Ja, also die Rechtsexpertinnen haben uns gesagt, es wird kaum höher sein als eine Verkehrsbuße.
Das habe ich nämlich gelesen und das finde ich total krass. Ja. Also wer lässt sich dann davon abhalten? Also hoffentlich viele, aber trotzdem, es ist dann keine richtige Strafe. Also es muss angepasst werden. Was können wir noch machen? Also wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen. Das Recht muss angepasst werden, die Strafen müssen höher werden. Die Plattformen müssen belangt werden können. Also die KI-Tool-Hersteller wohl auch, aber das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil die ploppen ja dann wieder woanders auf. Ploppen woanders auf mit anderem Namen. Die sind irgendwo, weiß ich nicht, in Asien vielleicht. Also da kann man wahrscheinlich nicht viel machen, oder?
Also aus einer einzelnen Perspektive heraus, wie jetzt Faye oder ich, nein, ich glaube, da kann ich nicht sehr viel machen, wenn ich die Betroffene davon bin. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir nicht aufhören, darüber zu sprechen, dass wir diejenigen benennen, die das tun und benennen, dass das nicht richtig ist und dass das auch verletzt, dass das beunruhigt. Also ich habe während der Recherche gemerkt, ich bin nicht extrem aktiv in den sozialen Medien, aber auch von mir findet man natürlich Bilder, wie von allen von uns. Und darüber nachzudenken, man muss dann schnell damit aufhören, weil es wird wirklich beängstigend, weil was man da alles damit machen könnte. Mhm. Und da kommt dann auch die Scham wieder rein. Ich wüsste auch nicht, ob ich dann den Mut hätte, da groß darüber zu sprechen. Das überlegt man sich ja schon auch sehr gut. Ich habe ja mit all diesen Frauen, die in diesem Kanal betroffen waren, habe ich gesprochen und viele haben gesagt, ich weiß nicht, ob ich wirklich darüber sprechen will, ob das nicht fast kontraproduktiv dann für mich selbst ist, sei es karrieretechnisch, sei es privat, was auch immer.
Aber auch, weißt du, dass so, ja, ist es denn schlimm genug, was mir passiert ist, oder? Ist das denn jetzt sexueller Missbrauch? Das ist ja eigentlich nicht sexueller Missbrauch. Das sind ja nur ein paar Bilder, die sind in irgendwelchen Kanälen. Also das stelle ich mir schon so vor, oder? Dass man dann irgendwie sich fragt, ich meine, das ist ja teilweise sogar bei Vergewaltigung der Fall, dass man fragt, habe ich dem irgendwelche Signale gesendet? Das ist ja völlig verrückt eigentlich.
Ich glaube, gerade bei mir war es halt jetzt sehr so, als ich vor 4 Jahren von diesem Reddit-Account erfahren habe und der Unterschied bis jetzt, als ich vom Tagesanzeiger dann wieder davon erfahren habe, vom Telegram-Account, hat sich für mich halt sehr viel verändert. Also ich habe das Thema schon sehr lange mit mir mitgetragen und für mich war eigentlich gleich klar, dass ich dabei bin und gerne im Artikel vorkommen möchte und auch darüber sprechen möchte. Und ich habe dann auch selber Videos dazu gepostet, weil ich finde, was meiner Situation machen konnte, war halt eben die Anzeige, dass da was ins Rollen kommt und dann einfach darüber sprechen und auch posten, publizieren. Ich fand es auch sehr schön in der Schweiz. Die Resonanz war super zum Artikel, auch zu meinen Videos. Die Kommentare waren wirklich zu 90% positiv.
Aber, oder auch von Männern?
Auch von Männern. Okay. Sehr viele Reposts, auch von Schweizer Influencerinnen und auch von normalen Leuten und einfach, dass sich sehr viele dafür eingesetzt haben. Und das war für mich ein sehr positives Zeichen.
Sehr schön. Also dann hat sich das für dich jetzt auch gelohnt und du hast dich auch ermächtigt gefühlt durch die Artikel. Du hast dich nicht bloßgestellt gefühlt, sondern das hat was angestoßen, oder? Was
total.
Positives.
Also ich bin mega dankbar, wie es auch umgesetzt wurde. Ich habe mich total wohl gefühlt vom Anfang mit dem ersten Gespräch mit Silvana, bis es dann veröffentlicht wurde. Natürlich war ich ein bisschen nervös vor der Veröffentlichung, weil man weiß ja doch nicht, wie reagieren die Leute. Aber die Umsetzung war super und auch die Resonanz. Das heißt, ich bin sehr happy, wie das Ganze abgelaufen ist.
Und was würdest du den betroffenen Frauen raten? Also du bist auf jeden Fall ein Vorbild für viele jetzt und viele junge Frauen folgen dir ja auch. Was rätst du denen? So die 3 Tipps, also viel drüber sprechen, sich nicht verstecken.
Definitiv die Anzeige machen.
Die Anzeige machen.
Sich getrauen und ja, sich nicht schämen. Also nicht sich selber ein schlechtes Gefühl geben. Es ist nicht die Schuld des Opfers, sondern die Scham eben auf die Täter schieben. Das hat nichts mit dir zu tun.
Silvana, noch zum Schluss. Wie könnte das alles noch enden, wenn jetzt nicht eingegriffen wird? Das ist noch alles denkbar mit der KI. Also wenn wir mal in die nächsten 10 Jahre blicken.
Ich will mir das gar nicht unbedingt so vorstellen. Also ich finde, wir sind jetzt schon an einem Punkt, es sind noch nicht so viele Fälle publik geworden, wie es gibt. Ich glaube, eben die Fälle, über die wir jetzt gesprochen haben, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs. Und da gibt es noch ganz viel, das zwischen den Zeilen passiert, das irgendwo passiert, wo wir da gerade nicht hinschauen. Ich will mir nicht vorstellen, was man noch alles damit machen könnte. Ich glaube, es ist wichtiger, darüber zu sprechen, wie wichtig es ist und auch wie mutig es ist, dass eben Frauen hinstehen und darüber sprechen. Sei es eine Colleen Fernandez, die zeitweise Polizeischutz haben musste.
Die ist da total am Ende auch.
Genau. Teilweise, ne? Oder eben jetzt auch ihr 5, weil das war jetzt wirklich der erste große Fall in der Schweiz mit diesen Deepfakes und trotzdem habt ihr euch getraut, das zu tun und man wusste ja nicht, dass die Resonanz dann so positiv ausfällt. Also das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, positiv überrascht, aber es war auch ein bisschen eine Überraschung. Ich habe da schon noch mit mehr Gegenwind gerechnet. Ich war da auch sehr nervös davor, weil ich wirklich dachte, oh ja, was kommt jetzt? Die ganzen Argumente, die wir auch aufgezählt haben, ja, das sind halt einfach Frauen, die müssen halt einfach nicht so viel posten oder sich nicht so viel zeigen. Und ich glaube, da sind wir in einer Tendenz drin, wenn wir dieses Argument stärker werden lassen, dann wird es extrem gefährlich, weil wir die Frauen wieder aus den öffentlichen Räumen rausdrängen. Und das machen wir ja teilweise sogar mit uns selbst, weil ich poste nicht so viel, weil ich eben nicht so angreifbar sein möchte. Aber das kann ja wie nicht die Lösung für dieses Problem sein, wo wir jetzt drin stecken. Und die KI wird in einem halben Jahr schon wieder,
ja, das ist wie das
Kilometer
Argument,
weiter sein, als wir es sind.
Genau, das ist wie das Argument, das Scheinargument, Frauen sollen noch keinen kurzen Minirock anziehen, bitte schön, weil sonst werden die auch sowieso vergewaltigt.
Also genau, das ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft und die Demokratie, wenn wir die Frauen aus der Öffentlichkeit rausdrängen, sei es im digitalen oder im echten Raum. Und da müssen wir uns wirklich davor hüten und wir müssen schauen, dass eben die Frauen, die den Mut haben, was dazu zu sagen, sei es auf der eigenen Plattform oder dann halt in so einem Artikel, dass die auch die nötige Unterstützung erhalten und dass eben auch die Gesetze parat sind dafür.
Und macht ihr jetzt weiter mit dem Tagesanzeiger? Also kommen da noch weitere Storys jetzt zu dem Thema?
Also etwas Konkretes kann ich jetzt noch nicht ankündigen, aber das Thema ist für uns überhaupt nicht abgeschlossen. Das geht weiter. Es gibt auch noch viele offene Fragestellungen, die wir nicht beantworten konnten jetzt in dieser ersten Recherche. Mein Kollege Oliver Zielmann hatte ja im Januar die große Recherche zu diesen Schülerinnen und Schülern gemacht, wo eben auch so Deepfakes erstellt wurden. Ich glaube, das entwickelt sich immer weiter und wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und ja, es
und
wird
wir lesen
wahrscheinlich
weiter mit.
Genau.
Leider, muss man ja sagen, kommt dann sicher noch einiges. Ich bedanke mich, die Stunde ist schon vorbei, ich könnte jetzt noch ewig so weiterreden. Faye, ich danke dir, dass du so mutig bist und hingestanden bist, das angezeigt hast, dass du auch Videos postest und andere Frauen da inspirierst, dagegen vorzugehen, gegen diese Männer und Jungs. Vielen, vielen Dank dir und vielen Dank, Silvana, für die Geschichte und die Recherche, die du öffentlich gemacht hast mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch ein super wichtiger Beitrag und auch, dass ihr so sensibel an die Geschichte drangegangen seid. Ich danke euch beiden.
Danke dir für deinen Podcast. Dir.